Die Elektromobilität in Deutschland kommt dieses Jahr richtig aus dem Quark, denn es gibt wieder Geld vom Staat. Wir sprechen in der heutigen Folge über die neue E-Auto-Kaufprämie der Bundesregierung und fragen uns, was und wer wird überhaupt gefördert? Wie viel Kohle gibt es überhaupt? Wie reagieren Industrie und Verbände? Und wir haben einen Marktexperten nach seiner Meinung gefragt, macht eine staatliche Kaufprämie überhaupt einen Unterschied?
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, Pascal, wer jetzt ein neues Elektroauto kauft oder liest, der kann seit dem 1. Januar 2026 bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung einfahren. Die neue E-Auto-Kaufprämie ist am Start. In der letzten Woche hat die Bundesregierung in Person von Umweltminister Carsten Schneider ja die Details zur neuen E-Auto-Förderung preisgegeben und das hat einiges an Kritik, an einiges an Reaktionen in der Branche bei Verbänden vorgerufen. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Erstmal deine spontaner Gedanke zur E-Auto-Kaufprämie.
Naja, ich habe ja in der letzten Folge war ja eine meiner Jahresprognosen, die Elektromobilität wird sich in diesem Jahr sozusagen auf die Erfolgsspur kommen und das habe ich ja auch mit dem Blick auf eine mögliche zu dem Zeitpunkt vor der zur Aufnahme unserer letzten Folge möglichen Kaufprämie gemacht. Mhm. Direkt im Prinzip im Anschluss an die Veröffentlichung dieser Folge gab es dann tatsächlich die Verkündung der Kaufprämie. Erstmal ganz grundsätzlich und bevor wir gleich in die Details reingehen und später natürlich auch nochmal schauen, wie das Ganze zu bewerten ist, die grundsätzliche Regung meinerseits dazu, ich glaube, dass es Anreize braucht. Ich glaube, man hat deutlich auch in der Marktentwicklung gesehen, was es für die Elektromobilität bedeutet hat, als die letzte Kaufprämie sozusagen von einer Nacht auf die andere im Prinzip ausgesetzt wurde. Und insofern finde ich jetzt erstmal grundsätzlich Kaufanreize zur Förderung der Elektromobilität, um einfach die Industrie oder die Mobilität in Deutschland da auf den richtigen Weg zu bringen und nochmal in diese Richtung zu schubsen, auf jeden Fall positiv.
Bevor wir jetzt weiter sozusagen Einschätzungen reinholen und uns auch ein bisschen darüber austauschen, diskutieren, und wir haben später in der Folge ja auch noch eine höchstrichterliche Entscheidung, hätte ich beinahe gesagt, also eine absoluten Marktexperten mit hier an Bord, den du befragt hast. Da kommen wir gleich zu, dann können wir so ein bisschen zur Einschätzung kommen. Wollen wir erstmal schauen, was steckt denn überhaupt hinter dieser neuen E-Auto-Kaufprämie? Deswegen mache ich hier einmal kurz den Abriss zu den Rahmenbedingungen dieser staatlichen Förderung, die es jetzt ab dem 1. Januar, ich hatte es gesagt, sozusagen zu beantragen gilt. Also was wird erstmal gefördert? Kurz Überblick über die sozusagen Regularien. Gefördert werden reine Elektroautos, aber nicht nur das, sondern auch Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range-Extender. Also es geht nicht nur um die reinen batteriebetriebenen, reinen Stromer sozusagen am Ende des Tages, sondern auch Plug-in-Hybride werden da gefördert und wie gesagt eben auch Fahrzeuge mit Range-Extender. So, rein Elektroautos, die Basisförderung, die liegt bei 3.000 Euro. Mehr Geld gibt es tatsächlich für Haushalte mit geringerem Einkommen. 4.000 Euro bei einem Jahreseinkommen zu versteuern, muss man hierzu sagen, von bis zu 60.000 Euro, 5.000 Euro bei einem Einkommen bis zu 45.000 Euro und Kinder erhöhen das Ganze nochmal jeweils um 500 Euro, maximal 1.000 Euro kommen noch durch Kinder dazu. Die Einkommensgrenze, die liegt bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, bei zwei Kindern bis zu 90.000 Euro. Gefördert wird der Kauf und das Leasing von, Achtung, Neufahrzeugen. Das Auto muss mindestens 3 Jahre gehalten werden. Ich sage jetzt auch Achtung Neufahrzeuge, weil Gebrauchtwagen sind explizit nicht in dieser in dieser neuen Förderung mit inbegriffen. Auch einer der großen Kritikpunkte, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also wie gesagt, es geht hier ganz klar um neue Elektroautos, die ab diesem Jahr gekauft werden bzw. geleast werden und dann kann man eben diese Förderung einfahren. So, ich habe es gesagt, es gibt nicht nur Förderung für reine Elektroautos, sondern auch für Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range-Extender. Hier gibt es weniger Geld, 1.500 Euro Basisförderung. Die Bedingung ist dabei maximal 60 Gramm CO2 pro Kilometer oder mindestens eine eigene elektrische Reichweite bis zu 80 Kilometern muss realisiert sein in diesem Plug-in-Hybrid. Ab Mitte nächsten Jahr will die Regierung diese Regeln dann auch noch mal ein bisschen verschärfen. Dann sollen reale CO2-Emissionen stärker berücksichtigt werden. So, ab wann soll das Ganze passieren? Klar, ich habe es gesagt, 1. Januar, also für alle Fahrzeuge, die ab 1. Januar zugelassen werden, gilt die Regelung. Die Antragstellung ist ab Mai 2026 möglich. Und für diese Förderung hat der Bund jetzt einen Topf zur Verfügung gestellt von insgesamt 3 Milliarden Euro. Das, ja, so ungefähr für 800.000 Fahrzeuge sozusagen gelten kann am Ende des Tages neue Fahrzeuge. So, Bundesumweltminister Carsten Schneider, ja, nennt das Ganze einen Hoffnungsträger. Er sagt, diese Regelung ermöglicht uns, ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, das Klima zu schützen und unabhängiger von den Machtspielen der Ölstaaten zu werden. Also eine sehr politische Botschaft hier, die verknüpft wird mit der Elektroautoförderung. Er erwartet jetzt durch diese Förderung einen Schub für die europäische Autoindustrie. Er hat es so auch relativ lapidar auf der Pressekonferenz formuliert. Die europäische Autoindustrie hat mittlerweile richtig geile Elektroautos. Hatte er da so ein bisschen flapsig formuliert. Die sollen jetzt, wie gesagt, mithilfe dieser staatlichen Förderung, mit diesen Geldern, diesen 3 Milliarden, gefördert werden. Ja, so das mal so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen dieser Elektroautoförderung. Jetzt die Frage, ja, was kann man davon halten? Was ist jetzt sozusagen die Reaktion auf diese neue Förderung? Wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Auch die Abwrackprämie gab es ja früher. Es gab auch schon eine E-Auto-Förderung früher. Da waren die Meinungen natürlich von den Experten sehr vielschichtig, sehr unterschiedlich. Und auch bei dieser Ankündigung, bei diesen Ankündigungen der Details zur neuen Kaufprämie gab es sehr unterschiedliche Reaktionen. Also durchaus auch positive Reaktionen, jetzt nicht nur negative Kritik an dieser Stelle. Zum Beispiel aus den Reihen des VDA, der Automobilindustrie, kam von der Präsidentin Hildegard Müller ja schon eine sehr begrüßende Haltung. Das Förderprogramm schafft die nötige Planungssicherheit für Verbraucher und Industrie, sagt sie in einer ersten Reaktion. Sie lobt den ja rückwirkenden Start, die Einbeziehung auch von Plug-in-Hybriden, sagt da eben auch, dass es da eben, das passt ja so ein bisschen auch in diese Technologieoffenheit-Diskussion, ja, genau. Dass das eben auch mit einbezogen wird, also dass es nicht eine reine BEV-Förderung ist an der Stelle, lobt sie auch nochmal. Dann zum Beispiel eine Äußerung vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, der von einem wichtigen Impuls spricht, die Anreize erleichtern vielen Kundinnen und Kunden den Einstieg in die E-Mobilität und Der ZDK erwartet auch eine deutliche, ja, Nachfragebelebung für das Jahr 2026. Das ist ja im Prinzip das Hauptziel, die durch diese Regelung irgendwie bekommen soll. Dann gibt es auch eine interessante Äußerung auch von der IG Metall, also so ein bisschen aus der sozialen Richtung. Christiane Benner von der IG Metall sagt, der Umstieg auf ein E-Auto muss für mehr Menschen möglich werden. Genau richtig, dass Menschen mit niedrigem Einkommen hier höher gefördert werden. Also diese soziale Staffelung, die in dieser Förderungsrichtlinie drinsteckt, die wird jetzt eben auch von Sozialverbänden oder von Gewerkschaften in dem Fall eben auch gelobt. Also durchaus positive Meldung, aber auch all diese Äußerungen, die gehen natürlich auch einher mit deutlich negativeren Worten zu dieser Förderung. Und eins der zentralen Kritikpunkte von vielen ist eben die fehlende Förderung von Gebrauchtwagen. Also das hatte ich ja auch schon eben gesagt, dass eben diese Regelung keine Gebrauchtwagen, sondern nur Neuwagen fördert. Da gibt's auch von der IG Metall wieder auf der anderen Seite eben auch die Kritik, dass es schon sinnvoll gewesen wäre, das Ganze auch auf die Gebrauchtwagen auszuweiten. Auch die VDA sagt übrigens, macht Sinn. Der Autohandel sagt es auch, das auf Gebrauchtwagen auszuweiten. Also auch hier ist es ja, das ist ja auch wieder eine soziale Komponente, ne? Also viele Menschen mit geringem Einkommen schauen ja jetzt erstmal auf den Gebrauchtwagenmarkt und der ist ja bei E-Autos jetzt auch schon auch signifikant vorhanden. Von daher wäre das natürlich auch aus sozialen Aspekten, obwohl man ja jetzt schon diese soziale Staffelung mit drin hat, wäre das ja sicherlich wichtig gewesen, auch den Gebrauchtwagenmarkt hier einzuschließen. Dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen der Kritikpunkt, Plug-in-Hybride werden mitgefördert. Die einen sagen, VDA sagt, ja, ist gut, weil wir technologisch breit fördern. Andere, so eher aus der Umwelt, von Umweltverbänden, Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, ist natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Jürgen Resch, der Chef der Deutschen Umwelthilfe, sagt, es ist ein milliardenschweres Geschenk für die Autohersteller. Er warnt eben auch davor, da jetzt nicht nur Elektroautos fördern, sondern eben auch Plug-in-Hybride, die ja bis zu fünfmal mehr CO2 ausstoßen, sagt er an der Stelle, dass die eben auch gefördert werden. Das hält er eben für keine gute Maßnahme, also eben auch keine klimanützliche Maßnahme. Greenpeace sieht da auch ein Problem, dass es zum Beispiel auch natürlich große Elektroautos, beziehungsweise große Plug-in-Hybride, SUVs da jetzt auch gefördert werden und es da nicht zum Beispiel auch eine Preisobergrenze gibt, zum Beispiel nur für ressourcenschonende batterieelektrische Autos für unter 30.000 Euro zum Beispiel. Ne? Also das ist jetzt wieder aus der Klimabrille eben auch ein Argument.
Aber da habe ich gleich eine Regung zu.
Ja. Dann
darf ich sie kundtun.
Hau sie raus, ja klar.
Ja, man muss ja an der Stelle natürlich aber auch sagen, dadurch, dass man dieses natürlich diese Haushaltseinkommensgrenzen zieht, hast du ja im Prinzip ja eine am Ende sozusagen ja praktische Begrenzung, was auch Kaufpreise und so weiter angeht. Weil im Unterschied vielleicht auch zur ersten Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, die es gab, wenn du jetzt hier an den sozusagen ja definitorisch ja klassischen Mittelstand rangehst, dann reden wir doch hier nicht davon, dass sich hier jemand dann für 100.000 Euro den Porsche Taycan irgendwie finanziert. Oder davon, dass man sich irgendwie wirklich die großen Plug-in-Hybride, die dann irgendwie 70.000, 80.000 Euro kosten, finanziert. Das wird ja fast schon einfach, also auch wenn es erlaubt wäre, wird das ja de facto nicht passieren. Wenn ich sozusagen die Fördermittel vor allem nach unten hin sozusagen ja, wenn man die Haushaltseinkommen dann mit den Staffelungen dann sozusagen weiter nach unten geht, die Förderungen ja dann attraktiv werden, wo die Haushaltseinkommen natürlich so sind, dass man quasi de facto eigentlich damit dann genau diese ja irgendwo auch Einstiegsmobilität, kompakte Elektrofahrzeuge, die jetzt nach und nach ja auf den Markt kommen, damit am Ende auch fördert und finanziert. Also insofern muss man an der Stelle so ein bisschen, ist mein Gedanke dazu, so ein bisschen sagen, ja, es gibt jetzt im Prinzip keine Obergrenze, was die zu fördernden Fahrzeuge angeht. Aber im Großen und Ganzen hat man es ja über die Haushaltsgrenze, die ja zum Teil ja auch kritisiert wird. Ja, es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, irgendwie man schließt jetzt wieder auch andere Menschen irgendwie davon aus. Aber im Großen und Ganzen geht es hier sicherlich, und das ist ja erkennbar an der aktuellen Kaufprämie natürlich, hat man versucht, hier Anreize zu schaffen und diesen Anreizen eben auch irgendwo einen gewissen Rahmen zu geben, eben nicht zu sagen, und vielleicht natürlich auch die eigenen finanziellen Mittel, die der Staat dafür zur Verfügung steht, ja auch ein wenig zu begrenzen und im Rahmen zu halten und dann innerhalb dieses Rahmens sich zu überlegen, wo denn diese Förderung sinnvoll ansetzen muss. Und insofern würde ich jetzt mal so ein bisschen diese Kritik auch irgendwie an fehlenden Fahrzeuggrenzen mal so ein bisschen insofern zurückweisen, als dass praktisch es ja nicht an den Punkt kommt, an dem man sich damit wirklich dann den großen BMW, den großen Audi, den großen Mercedes, den Porsche irgendwie am Ende finanziert.
Ja, dem würde ich auch komplett zustimmen. Wo ich jetzt die Kritik auch verstehen kann, oder der entscheidende oder ein wichtiger Punkt wäre tatsächlich auch gewesen, ist den Gebrauchtwagenmarkt an der Stelle auch mit einzubinden, weil der nun, wie gesagt, bei Elektroautos ja nun auch mittlerweile bedeutsam ist. Und gerade wenn man geringere Einkommen da auch mit reinziehen will, dann macht es schon Sinn, auch da auch im Gebrauchtwagenmarkt eben so eine Förderung eben anzusetzen. Macht es vielleicht in der Ausgestaltung der Förderrichtlinie wieder ein bisschen komplexer. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger an der Stelle. Und viele haben ja auch gesagt, wird jetzt hier wieder ein Bürokratiemonster auch irgendwie erschaffen. Ja, auch so ein bisschen die Kritik daran. Aber du wolltest noch dazu was sagen.
Ja, weil es ist natürlich auch ein bisschen nicht nur ein Kaufanreiz für die, also es ist jetzt auch ja nicht sozusagen nur für die Konsumenten da. Man merkt, glaube ich, schon so ein bisschen, dass das Ganze jetzt auch wieder eine Prämie ist, die ja der Industrie, also auch der Automobilindustrie eine gewisse Sicherheit geben soll, auf diesen Weg sozusagen in die Elektromobilität zu gehen, diesen Weg jetzt endgültig einzuschlagen. Wir haben ja in den vergangenen ein, zwei Jahren dann so seit die Elektromobilität so ein bisschen durchs Tal der Tränen gegangen ist, ja auch immer mal wieder diskutiert, dass es den einen oder anderen Rückzieher gab oder man doch wieder in Richtung Technologieoffenheit wieder mehr geschielt hat und die Diskussionen wieder aufgegangen sind. Porsche, die so ein bisschen dann ihre reinen Elektroziele dann so ein bisschen kassiert haben und gesagt haben, naja, wir gucken jetzt wieder irgendwie auf, also ich glaube, man wollte auch mit dieser Kaufprämie, und das würde dann wieder eher für die Neufahrzeuge sprechen, natürlich auch der Automobilindustrie so ein bisschen signalisieren, wir wollen im Prinzip auch ankurbeln, dass es für euch lohnenswert ist, jetzt auch wirklich Elektrofahrzeuge zu fertigen und dort auch gewisse Stückzahlen zu fertigen, um vielleicht auch der Industrie da eine gewisse Sicherheit auf dem Weg in die Elektromobilität zu geben. Das kann ich schon, also so würde ich es jetzt interpretieren. Dass natürlich eine Förderung auch von Gebrauchtfahrzeugen absolut sinnvoll wäre. Das möchte ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Insofern ist die Kritik absolut berechtigt. Aber ich lese hier natürlich so aus diesen Rahmenbedingungen dieser Kaufprämie jetzt auch nicht nur reine Kaufanreize, um es auf Seiten der Kundschaft sozusagen schmackhaft zu machen, sondern auch ein bisschen der Industrie schmackhaft zu machen, auch in diesem, auch technologisch in diesem Bereich jetzt mehr zu investieren und die Fahrzeuge eben auch zur Verfügung zu stellen, zu produzieren. Und da eben auch in, wie gesagt, auch in entsprechende Volumina reinzugehen, entsprechende Stückzahlen zu produzieren, das glaube ich schon spielt da vielleicht auch eine Rolle.
Spannend wird es vielleicht auch noch, wir wollen jetzt auch gleich nochmal auf dein Gespräch, was du geführt hast, zurückkommen, nochmal eine Experteneinschätzung mit reinnehmen, aber eine Sache würde ich ganz gerne noch mit reinnehmen. Und das ist so ein bisschen die Frage, ja, fördert, es geht jetzt darum, die heimische Industrie zu fördern, die europäische Autoindustrie da jetzt wieder einen Push zu geben. Aber einige Kritiker sagen ja auch, ja gut, aber es geht ja, gefördert werden erstmal alle Elektroautos, die hier zugelassen werden. Das heißt, auch chinesische Elektroautos, auch koreanische Elektroautos, auch US-amerikanische Elektroautos werden profitieren natürlich von dieser Förderung. Und da gibt es ja auch so einen Kritikpunkt, dass man natürlich vielleicht noch ein bisschen nachschärfen müsste, was diese sogenannten Local Content Regularien eben anbetrifft. Also dass man eben schaut, dass vielleicht am Ende des Tages wirklich nur Elektroautos gefördert werden, die auch in Europa produziert wurden. Also da soll jetzt auch vielleicht im Laufe der Zeit auch nochmal nachgeschärft werden, dass es von der EU aus irgendwelche bestimmten Präferenzregularien gibt, die besagen, ja, in erster Linie wollen wir die heimische Industrie stützen und dann müssen wir eben auch schauen, dass in Deutschland zugelassene BYDs oder NIOs, die in China produziert wurden, eben nicht gefördert werden. Mhm. Das ist natürlich hat dann wieder eine neue politische Dimension an der Stelle, weil es ja dann auch wieder einige Marktteilnehmer ganz effektiv ausschließt. Und das ist ja im Prinzip wieder die alte Protektionismus-Diskussion, die wir hier in anderen Zusammenhängen ja auch schon viel geführt haben. Also da kommt noch eine kleine Verschärfung in den nächsten zwei Jahren dazu, wenn diese Kaufprämie eben auch dran gekoppelt wird, ob ein E-Auto auch in Europa produziert wird. Also das wird auch noch eine spannende Diskussion sein.
Ja, definitiv, Janik, aber damit kommen wir jetzt auch schon nochmal wirklich zur Experteneinschätzung. Das heißt, wir haben jetzt gehört, was die Kaufprämie umfasst. Wir haben uns auch schon ein bisschen auseinandergesetzt mit der ein oder anderen Kritik, mit dem ein oder anderen Detail der Kaufprämie. Aber wie du schon gesagt hast, wichtig ist natürlich, dass auch nicht nur wir das Ganze jetzt hier einschätzen oder auch Einschätzungen schon wiedergeben, sondern natürlich das Ganze auch vom Marktexperten nochmal einschätzen lassen, nämlich in der Frage, ja, wie ist denn jetzt eigentlich die Kaufprämie einzuschätzen? Wird sie der Elektromobilität in Deutschland auf die Sprünge helfen? Und welche Puzzleteile müssen vielleicht zusätzlich zur Kaufprämie denn noch stimmen, damit die Elektromobilität vor allem auch vielleicht schon in diesem Jahr zu einer Erfolgsgeschichte in Deutschland wird? Und das wollten wir, wie gesagt, von einem ganz klaren Marktexperten wissen. Und ich habe dafür im Vorfeld mit Hanna Lehne, dem Vice President Vehicle and Powertrain Forecasting von S&P Global Mobility gesprochen. Der treue Zuhörer unseres Podcasts hat ihn auch schon mal gehört. Wir sprechen regelmäßig mit ihm, wenn es so ein bisschen um ja Marktanalyse geht, wenn es um Verkaufszahlen angeht, vor allem aber eben um Prognosen, weil das ist natürlich das, wovon S&P und ganz besonders natürlich einfach auch der Bereich von Hanna Lehne lebt, ist natürlich dieses Thema, Szenarien zu erstellen, welche Puzzleteile, welche Bausteine haben denn eigentlich im Endeffekt welche Wirkung und was kann man dann für die nächsten Jahre erwarten? Und genau das wollte ich von ihm wissen. Was können wir jetzt eigentlich von dieser Kaufprämie für die Elektromobilität in Deutschland erwarten? Und ich würde sagen, Yannick, da hören wir jetzt mal rein. Ja, Henna, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder bei uns bist und mit deiner Expertise uns zur Seite stehst.
Danke. Ist immer eine Freude, bei euch zu sein.
Das freut mich auch. Ja, Henna, neue Elektroauto-Kaufanreize sind ja beschlossen worden. Wie wird sich denn die Marktentwicklung laut euren Prognosen durch erneute Prämien in Deutschland entwickeln? Es gibt ja im Prinzip, sagen wir mal, historische Daten von den ersten Kaufanreizen. Inzwischen sieht aber insgesamt vielleicht auch der Markt und die Marktentwicklung anders aus. Was sind denn die Szenarien, die euch gerade durch den Kopf gehen?
Also, dass es Anreize gibt, das hatten wir schon eingeplant. Die Frage ist immer, wie das aussieht. Was nämlich klar wurde in den letzten Jahren, dass die Elektromobilität ohne Anreize einfach nicht funktioniert. Ja. Es gibt natürlich einen sogenannten Natural Demand, natürlich immer, dass Leute sagen, ich möchte das unbedingt machen, aber das ist doch immer noch sehr gering. Es ist immer noch für viele eine Bürde, ein Elektroauto zu fahren, und deshalb braucht man einen Anreiz, sei es, weil man nicht laden kann oder weil es zu teuer ist oder der Wiederverkaufswert. Und deshalb braucht man Anreize, um im Endeffekt den Konsumenten zu überzeugen. Oder sagen wir mal so, es ist eine wahrgenommene Bürde. Es ist ja gar nicht keine Bürde. Es gibt viele, die Elektro fahren und dann sehr zufrieden sind, auch wenn sie keine Ladestation im Keller haben. Aber dieser Anreiz soll halt einfach mehr Leute im Endeffekt in diese Segmente kriegen. Und wenn man sich zum Beispiel die Boommärkte, Norwegen wird ja immer genannt, da sind sie bald bei 100%, anschaut, die haben immer Incentives gehabt. Immer. Ja. Und deshalb musste das kommen. Wir hatten das rein fakturiert, natürlich nicht genau, wie es aussieht. Aber dieses neue Incentive geht in die Richtung, die wir schon identifiziert hatten. Eines der großen Problemfelder der Elektromobilität ist gar nicht die großen Fahrzeuge oder die Firmenfahrzeuge. Das ist das kleine Fahrzeugsegment. Das, was wir das B-Segment nennen, Polo-Klasse oder wie man es nennen mag. Und dort hängt es halt. Da gibt es kaum ein Angebot. Da kommt natürlich jetzt einiges, aber das ist im Endeffekt auch das Segment in Europa, wo das meiste Volumen gemacht wird. Und auch in Deutschland ist das B- und das C-Segment eines der stärksten Segmente. Und das muss geknackt werden. Und da hat zum Beispiel die Regierung jetzt mit ihrem neuen Anreiz, wo halt auch Käufergruppen, die speziell in diesem Segment unterwegs sind, haben den guten Anreiz geschaffen. Und daher glauben wir schon, dass das einiges an positiven Impuls noch geben wird.
Mhm. Ja, der Staat stellt insgesamt in den nächsten Jahren 3 Milliarden Euro bereit. Das wird für etwa 800.000 Fahrzeuge reichen. Reicht denn aus deiner Sicht dieses Volumen aus, um wirklich auch einen spürbaren Markteffekt zu erzielen? Wenn es danach dann womöglich wieder ausläuft, wir sehen womöglich dann wieder die Dips, die wir auch gesehen haben, als die letzte Kaufprämie ausgelaufen ist. Reicht das denn jetzt aus, um jetzt wirklich der Elektromobilität, sagen wir mal, den Motor jetzt wirklich ins Laufen zu bringen?
Ich denke schon. Das ist ein guter Anschub. Sie werden natürlich nicht ohne Incentives weitermachen können. Es muss weitere Incentives geben. Ein Thema ist natürlich auch das Thema Strom, aber das ist eine andere Diskussion für einen anderen Tag, Strompreise. Ja. Wir glauben mal schon, dass das ein ganz guter Anschub ist, weil was man natürlich sieht bei der Adaption von neuen Technologien, es gibt sogenannte Kipppunkte. Und wir sind ungefähr in Deutschland im Pkw-Segment sind wir letztes Jahr bei knapp 19% rausgekommen, rein BEV ohne Hybride und Range Extender ist ja fast nicht existent. Und das wird jetzt nochmal angeschoben. Und wenn wir so um 25-30% sind, dann kriegt das natürlich auch so einen natürlichen, eine natürliche Eigendynamik. Und das ist im Endeffekt das, was mit diesem Anschub, speziell in diesem Unsersegment, wo auch so eine Kaufentscheidung natürlich sehr wichtig ist und aber und auch nicht einfach gemacht. Ich kann mit einem Einkommen von 80.000 mir ein Auto von 20.000, 25.000 Euro einen Neuwagen zu kaufen, das ist keine einfache Entscheidung. Das sind für viele Leute Lebensentscheidungen. Da hilft das natürlich schon, um einfach eine größere Masse in diese Segmente zu kriegen. Und 800.000 Fahrzeuge ist schon eine Menge Holz, wenn man das auf diese kleinen Fahrzeuge und diese kleinen Segmente im Endeffekt beschränkt. Und die großen Fahrzeuge, das wird natürlich über die Firmenwagen, das ist halt immer so in Deutschland, diese großen Premium-Fahrzeuge, wer kauft sich denn privaten Dreier BMW? Wer kann sich das leisten? Das ist oft geht das in die Flotte und dann kommt das im Zweitmarkt im Endeffekt an den Konsumenten. Oder keine Werbung zu machen, oder Audi A4 oder C-Klasse und so weiter. Also in diesen typischen Firmenwagensegmenten. Und das wird sich da regeln. Aber dieses kleine Segment, deshalb ist dieser Impuls wichtig und gibt, glaube ich, guten Anstoß, dass es dann eine Eigendynamik entwickeln sollte, die zwar nicht komplett ohne Incentive auskommt, aber für den ersten Anschub wird das schon reichen.
Das heißt, für dich ist auch im Prinzip diese Deckelung sinnvoll. Die ist nämlich manchmal auch ein bisschen kritisiert worden, weil natürlich viele da mit einem höheren Haushaltseinkommen gesagt haben, naja, aber jetzt habe ich im Prinzip wieder keinen Anreiz, auf ein Elektroauto umzustellen. Jetzt muss man aber auch sagen, und ich meine, ja, die Grauzone, die ist da vielleicht auch relativ groß. Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, wer sich vor einigen Jahren die ersten großen Elektroautos und die großen Elektro-SUVs gekauft hat. Ganz überspitzt formuliert könnte man jetzt sagen, wer sich 80.000 für das Fahrzeug leisten kann, der hätte sich wahrscheinlich auch 85 leisten können. Aber trotzdem würdest du sagen, die Deckelung ist sinnvoll, um erstens natürlich auch die Anreize in einem gewissen Rahmen zu halten, auch was natürlich irgendwie das finanzielle Commitment des Staates angeht, um eben genau diese Käuferschicht, die vielleicht bislang mit Elektromobilität noch nicht in Berührung gekommen ist, weil sie es sich hat nicht leisten können und weil die Modelle nicht verfügbar waren. Und beides kommt jetzt im Prinzip miteinander zusammen. Die Modelle kommen und sie werden durch die Anreize nochmal attraktiv. Das heißt, ich höre es schon raus, für dich ist das schon auch ein sinnvolles Paket irgendwo.
Ja, ich denke schon. Man kann sich natürlich immer beschweren und egal, was man macht, es gibt immer die es kritisieren, aber irgendwo muss man schneiden. Und wenn man sich anschaut in Deutschland, wo ist denn der Mittelstand oder gehobene Mittelstand? Der ist genau auf dieser Einkommensgröße. Nicht jeder verdient in großen Mengen massiv von 100.000 im Haushaltseinkommen. Also das ist, da wird die Luft schon dünner. Und deshalb wollte man schon die breite Masse, was wir halt Mittelstand, gehobene Mittelstand ansehen, wollte man damit bedienen. Und da sind halt auch diese Fahrzeuge zu Hause. Und deshalb finde ich das schon richtig, dass die da genauso geschnitten haben. Auf so ein 80, 90 oder 95, die werden irgendeine Statistik, irgendeinen Schnitt genommen haben. Ja. Aber im Prinzip in diesem Fenster macht das schon Sinn, um halt genau dieses Problem dieser B- und A-Segment-Fahrzeuge im Endeffekt, also dieser wirklichen Einstiegsmobilität zu bedienen.
Mhm. Was jetzt auch so ein kleines bisschen kritisiert worden ist, ist, dass Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range-Extender mitgefördert werden. Man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, so ein klein wenig das Zugeständnis der Politik an die Technologieoffenheitsdebatte und auch so ein bisschen an die Rufe aus der Richtung. Ist es denn aus Marktperspektive deiner Ansicht nach sinnvoll, neben reinen BEVs auch weiterhin Plug-in-Hybride und auch Range-Extender zu fördern oder verlangsamt vielleicht wieder den nötigen Hochlauf reiner BEVs?
Nee, das glaube ich nicht. Also der Plug-in ist ja eine reine Übergangstechnologie. Leute gewöhnen sich an das elektrische Fahren, an das Laden, haben aber die Sicherheit, dass ich auch so noch vom Fleck komme. Was ich auch gezeigt habe, wenn Plug-in-Hybride nicht im Dienstwagenbereich oder im Flottenbereich genutzt werden, geben die Leute sich auch Mühe, wirklich damit auch Geld zu sparen und nutzen die. Und das sehen wir in verschiedenen Staaten, dass die dann wirklich auch in ihrem eigentlichen Ursprung genutzt werden und dann halt auch probiert der jeweilige Besitzer so viel elektrisch zu fahren wie möglich und nicht wie der Dienstwagenfahrer, der eine Tankkarte hat, der nur im Endeffekt die Steuerersparnis haben möchte und dann immer mit dem kleinen Vierzylinder mit 200 über die Autobahn fährt und dann ist keinem geholfen, weil wir 18 Liter Durchschnittsverbrauch haben. Und daher glaube ich, ist das schon okay. Es ist ein bisschen Zugeständnis, klar, Technologieoffenheit, aber es ist eine Übergangstechnologie und wir haben gesehen, es geht nicht so schnell und wenn das hilft, im Endeffekt den Käufer an das Thema ranzuführen und dann im nächsten Schritt zu sagen, funktioniert ja doch, jetzt gehe ich auf voll elektrisch, haben wir viel gewonnen. Das Thema Range Extender, das lohnt sich gar nicht zu erwähnen. Also es gibt keine wirklichen Range Extender in diesem Segment, auch zu diesen Preisklassen und wird es auch nicht geben, weil das ist einfach Wunschdenken, wenn Range Extender kommen, dann in größeren Segmenten, wo man den auch finanzieren kann und wo halt auch genug Bauraum ist, dass du sowas unterbringen könntest. Und daher, also wird auf dem Papier mitgezogen, aber wir glauben nicht jetzt an die große Range Extender Revolution, dass jetzt auf einmal jeder Clio mit dem Range Extender hier durch die Gegend fährt. Also das in großen Massen. Also das, und wir wissen halt auch von unserem Industrieengagement, dass verschiedene Hersteller Szenarien durchspielen. Was könnte denn ein Range Extender Markt sein? Und momentan kommt man einfach nicht auf die Volumen, um das wirklich seriös durchzusetzen, ohne dass man da vielleicht wieder Verluste schreibt.
Hm. Henna, letzte Frage an dich noch. Jetzt haben wir über Kaufanreize gesprochen als ein Baustein für die Marktentwicklung der Elektromobilität, über neue Modelle, die auch durchaus in den Startlöchern stehen. Was sind denn aus eurer Sicht für die Markthochlaufszenarien, vor allem in Deutschland und Europa, noch weitere Bausteine, die denn jetzt dazukommen müssen, damit man von einer Erfolgsgeschichte Elektromobilität vor allem im Jahr 2026 sprechen kann, damit wir Ende des Jahres sagen, dieses Jahr war vielleicht ein bisschen das Jahr des endgültigen Durchbruchs?
Ja, also ich habe es am Anfang schon erwähnt, das Thema Strom, Strompreise, aber auch Kosten an den Ladestationen, Transparenz dort, Vereinheitlichungen, dass es wirklich einfach ist, dass man wirklich schnell drankommt und keinen, teilweise ist es ja auch gewollt, Preisdschungel hat und nicht genau weiß, okay, lade ich jetzt für 40, 50, 60 Cent. Ich kenne Beispiele aus Berlin, da wird jenseits von Gut und Böse, also da sind Schnellladestationen an Autobahnen günstiger, was man da in der Stadt teilweise abgenommen bekommt an normalen öffentlichen Ladesäulen. Also das geht nicht. Klar probiert sich jeder natürlich noch zu bereichern in diesem Bereich, weil die Investition der Ladesäulen natürlich, die ist hoch und es ist noch nicht von der Auslastung da, aber es hilft der Gesamtsache nicht, wenn da nicht schnell eine einheitliche Regelung gefunden worden ist, dass es transparenter ist oder vielleicht auch einfach runterkommt oder das subventioniert wird. Je nachdem, wie man das machen muss. Da gibt es verschiedene Modelle. Also ich denke, das ist ein ganz großes Thema. Klar, der Ausbau, aber zum Beispiel in Deutschland, das läuft eigentlich ganz gut. Dabei setzen wir einen Artikel für die Millionen Ladesäulen, die wir hier angeblich haben sollen. Das braucht, glaube ich, gar nicht. Also man braucht natürlich schon mehr, aber es braucht auch nicht jeder einen in der eigenen Garage, wenn wir offen im öffentlichen Raum genug haben, im Semi-Public, also am Supermarkt und da, wo man im Endeffekt hinfährt, genug hat, dann passt das auch. Ich denke, ein ganz anderes Thema in dem Zug ist noch, dass die Industrie Vertrauen schaffen muss, weil natürlich auch viel auf dieses Thema Schnellladen geht. Elektroautos haben gezeigt, dass sie eigentlich länger halten und besser halten, als alle am Anfang gedacht haben. Jeder kennt das von seinem eigenen Mobiltelefon. Nach 2 Jahren ist der Akku platt und irgendwie, ich muss 2 Mal am Tag laden. Ja. Und das hat ja jeder im Endeffekt die Sorge mit seinem Elektroauto auch. Und das hat sich ja gezeigt, das ist nicht so. Es gibt Elektroautos mit Hunderttausenden von Kilometern auf der Uhr, die eigentlich immer noch gute Batterie und Ladekapazität haben und da keine großen Einbußen und das ein paar Kilometer, aber das war's. Aber was jetzt dazu kommt, ist halt dieses Schnellladen und dieses Ultraschnellladen, was propagiert wird. Und da gibt es natürlich immer noch Sorge, weil jedem gesagt wird, ja, Normalladen ist gut für die Batterie, Schnellladen nicht so gut. Und da, glaube ich, wird die Industrie jetzt im nächsten Schritt Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass dieses Schnellladen, dass ich mein Auto von 10% auf 80% in 15 Minuten voll tanke oder voll belade, dass das halt der Lebensdauer und der Qualität des Fahrzeugs auch keinen Abbruch tut. Und wenn das geregelt ist, dann ist nämlich von dem Cost of Ownership, TCO, Total Cost of Ownership, was so ein Fahrzeug kostet im Unterhalt und mögliche Probleme, dann ist das schon mal abgeräumt und dann ist wirklich nur eine Frage, okay, wie kriege ich den jeweiligen in seinen Lebensumständen dazu, dann doch auf elektrisch zu switchen, als bessere Alternative zu dem, was er vielleicht heute macht.
Ja, also ich denke, man kann sagen, Henna Lehne sieht die Kaufprämie durchaus positiv, konnte jetzt auch nochmal im Gespräch die ein oder andere Kritik, wir haben vieles ja in der Folge heute gehört, die ein oder andere Kritik auch nochmal entkräften. Am Ende, Janik, werden es natürlich wieder knallharte Zahlen zeigen, denn am Ende geht es um Zulassungszahlen, am Ende geht es darum, dass wir Ende des Jahres sagen, dass der Anteil an Neufahrzeugen, der elektrische Anteil an Neufahrzeugen deutlich gestiegen ist, dass der über diesen, wie Henna Lehne sagt, Kipppunkt kommt, an dem die Elektromobilität sich sozusagen verselbstständigt und für die nächsten Jahre dann sozusagen der Weg dann am Ende auch gesichert in die Elektromobilität geht, so würde ich es mal sagen. Und das war ja auch so ein bisschen meine Prognose aus der letzten Folge. Und insofern, Janik, schauen wir Ende des Jahres auf die Zahlen. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Ich denke, es wird auch früher als Jahresende schon mal das ein oder andere Zwischenfazit geben, wie häufig die Kaufprämie jetzt schon in Anspruch genommen wurde und da welche finanziellen Töpfe schon in Anspruch genommen wurden.
Genau, und das werden wir machen. Wir werden diese Aussagen, die wir heute hier getätigt haben, natürlich nochmal reviewen und auf den Prüfstand legen. natürlich auch seid ihr, sind Sie aufgerufen, eure Meinung zu dem Thema abzugeben, gerne bei LinkedIn. Wir werden die Folge natürlich dort auch wieder teilen und dann seid ihr da aufgerufen, auch gerne mal eure Meinung zur E-Auto-Kaufprämie, zur neuen Kaufprämie kundzutun. Da sind wir gespannt.
Ganz genau so sieht's aus. Und Yannick, ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören und natürlich alle Zuhörenden hoffentlich in der kommenden Woche auch wieder einschalten. Und ich sage bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.